euch ganz herzlich in 2026. Und wie wir das in den letzten Jahren immer gehandhabt haben, gibt es am ersten Sonntag im neuen Jahr die Predigt über die Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Schöne neue Welt. So heißt ein weltberühmter Roman des bekannten Schriftstellers, englischen Schriftstellers Aldous Huxley, 1936 erschienen. Und er beschreibt dort eine utopische Welt. Ja, Moment, Rainer. Er beschreibt eine utopische Welt zunächst einmal, in der es Sicherheit und Frieden und Freiheit und Stabilität gibt. Doch wenn man dann weiterliest oder sich hineinliest in dieses Buch, dann stellt man fest, beziehungsweise dann bekommt man einen Schrecken durch die Art und Weise, wie diese utopische Gesellschaft erreicht werden soll und aufrechterhalten bleiben soll. Und dann tatsächlich ist es ein anti-utopischer Roman oder ein dystopischer, denn diese Stabilität wird erreicht durch massive Konditionierung und Manipulation schon an den Föten, an den Embryonen, im Kleinstkindalter durch verschiedenste Verfahren. Was für ein Horrorszenario. Die Bibel beschreibt auch in der Offenbarung als eine prophetische Schau des Johannes, also als etwas, was noch kommt, was Zukunft für uns ist, eine schöne neue Welt. Eine schöne neue Welt. Und diese Welt ist keine Utopie und sie ist schon gar keine Anti-Utopie. Denn wir lesen in Kapitel 21 der Offenbarung im Vers 5, nachdem der auf dem Thron saß, gesprochen hatte, siehe, ich mache alles neu, dann heißt es, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig oder gewiss und wahr. Das, was ich euch da schreibe, mit anderen Worten, das wird Wirklichkeit, das wird Realität. Das ist keine Utopie. Wenn wir an Utopie denken, dann haben wir im Kopf Luftschlösser, ja, die nicht sein können, die niemals sein werden. Aber das, was hier geschildert wird, das ist gewiss. Wie gerne würde ich jetzt darüber predigen, woher man denn wissen kann, dass das wahrhaftig ist. Das wäre jetzt eine ganze Predigt, im Grunde genommen. Also lasse ich das, weil ich noch andere Dinge zu sagen habe oder gerne sagen möchte. Zuerst, bevor diese neue Welt kommt, muss die alte Welt vergehen. Da könnt ihr nachlesen im zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Lest das mal. Die alte Welt wird mit Krachen und mit Schmelzen und was auch immer, die wird eingerollt, die wird vergehen, die wird zerstört und dann kommt die neue Welt. So, und die Frage ist jetzt, die allen auf den Nägeln brennt. Ich hoffe, sie brennt euch auch auf den Nägeln. Wer ist denn in dieser neuen Welt? Wer sind denn die Bürger dieser neuen Welt? Und auch darüber lässt uns die Offenbarung Kapitel 21 nicht im Unklaren. Da heißt es nämlich in Vers 7, wer überwindet, der wird alles erben. Wer überwindet, Wer siegreich ist, in anderen Übersetzungen, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Das könnte mich ja schon wieder ins Zweifeln versetzen, ins Nachdenken, ins Überlegen, ins Zaudern, weil ich denke, kann ich denn überwinden? Geht das? Ja, das lastet schon wieder auf mir als ein Druck. Muss ich ein Überwinder sein? Johannes erklärt uns das. Schon vorher in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 5. Ich schlage das mal auf. Im fünften Kapitel, da schreibt er nämlich, was Überwinden bedeutet. Wer ist es, der die Welt überwindet, sagt er. Wer ist es, der die Welt überwindet? Das Wort Welt ist auch sehr wichtig. Denn die Welt ist in dir, sie ist in mir. Diese alte Welt, die vergehen wird, die vergehen muss, die zerstört werden muss, die ist in dir und in mir, die alte Natur, der alte Drache, die sündhafte Natur. Diese Welt ist in mir und er schreibt, wer ist es, der die Welt überwindet? Wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Durch den Glauben werde ich zum Überwinder und nur so. Und durch den Glauben an Christus im Fleisch gekommen, mit den ganzen Implikationen der Erlösung des Evangeliums. Dadurch kann ich zum Überwinder werden. Und ich weiß, und Johannes lässt uns auch da nicht im Unklaren, ich weiß ganz gewiss, dass ich nicht aus meinem Vermögen und meiner Kraft und mit meinen Möglichkeiten dieses Überwinden schaffe und auch nicht schaffen muss. In 1. Johannes 4,4 sagt er nämlich, Kinder, ihr seid aus Gott. Er redet von denjenigen, die glauben, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, also die zur Welt gehören. Und jetzt kommt's, weil der, welcher in euch ist, größer ist als jene, größer ist als die Welt. Der, der in euch ist, durch Glauben ist Christus und der ist größer und der ist stärker und der macht dich zum Überwinder, sodass du an dieser neuen, schönen Welt Anteil haben kannst in der Nähe Gottes. Diese neue Welt, liebe Freunde, sie entspricht, ich sage gleich mehr dazu, was ist denn diese neue, schöne Welt? Ja. Wir alle haben das im Hinterkopf. Kein Tod mehr, kein Geschrei, kein Jammer, kein Leid, kein Schmerz und so weiter. Aber was ist das genau, diese schöne neue Welt? Ich sag's euch, es ist die Sehnsucht eines jeden Menschen. Die Sehnsucht eines jeden Menschen, denn Gott hat den Menschen zu seinem Bild gemacht. Der möchte in Wirklichkeit zu Gott kommen. Und er weiß es nicht. Und dann sucht er irgendwo dieses Vakuum zu füllen und er kann es nicht. Und die Sehnsucht bleibt und er weiß nicht, wo kommt sie her, wo geht sie hin. Jeder Mensch, diese Sehnsucht. Weil er nach dem Bilde Gottes gemacht und geschaffen worden ist und er will dorthin. Manche Leute denken, Sehnsucht ist etwas, ist ein Lechzen nach dem Unerfüllbaren. Ja? Manche Leute meinen Sehnsucht, das ist Wolkenkuckucksheim, das ist Auf Englisch Pie in the Sky. Das ist Luftschloss. Aber nein, das ist nicht so, liebe Freunde. Gott hat es uns, diese Sehnsucht nach dieser schönen neuen Welt, er hat sie uns ins Herz gegeben. Deshalb haben wir dieses Lied gesungen, Ewigkeit, Prediger 3,11. Er hat die Ewigkeit in unser Herz gegeben und die ganzen Sehnsüchte, die damit verbunden sind, er hat sie in unser Herz gegeben und deshalb ist sie da, diese Sehnsucht. Und deshalb, er hat sie uns ins Herz gegeben, damit wir Gott suchen. Das ist es. Diese Sehnsucht ist schöpfungsbedingt. Jetzt könnte man sagen, ja, schön und gut. Was habe ich jetzt davon? Gott hat uns nicht im Unklaren gelassen. Er hat uns nicht im Nebel gelassen. Er hat uns nicht in einer totalen Unkenntnis und Spannung gelassen mit dieser schönen neuen Welt. Denn er hat ein Lichtlein aus dieser schönen neuen Welt in unsere Welt und unsere Herzen hineingeschickt. Was Gott uns gesagt hat, ist so, als ob du in eine Küche gehst und da steht ein Topf und da ist der Deckel drauf und da kocht ein tolles Gericht. Es wird dir gesagt von der Köchin oder dem Koch, da ist ein tolles Gericht drin. Das ist wunderbar. Und Gott sagt dir, nee, den Deckel darfst du nicht aufmachen. Aber riechst du es schon? Merkst du es schon? Wir riechen es schon. Wir können es schon merken. Wir können es schon schmecken. Ein Stückchen, ein bisschen, ein Vorgeschmack. Genauso, ich kennt ihr Christo, den Verhüllungskünstler, der den Reichstag verhüllt hat, der große Gebäude verhüllt hat mit Tüchern. Die sieht man nicht. Gott sagt, nee, ich kann das Tuch jetzt noch nicht abmachen. Aber siehst du die Silhouette? Siehst du die Umrisse? Ahnst du was? Ein Vorgeschmack. Gott lässt uns nicht im Nebel was diese schöne neue Welt angeht. Aber die passt nicht in unseren Kopf. Die passt nicht in unsere Gedanken. Das ist eine ganz neue, ganz andere Dimension. Das ist viel größer, das können wir gar nicht denken. Wie wunderbar ist es, dass wir diesen Vorgeschmack haben. So, jetzt aber kommt die schöne neue Welt. Demnächst, in der Zukunft. Für euch soll sie jetzt kommen. In der Beschreibung, meine ich. 5 Punkte ist ziemlich viel, glaube ich, ja. Ich habe versucht, zu Hause zu kürzen. 5 Punkte. Erstens, was? Ja, die Frage ist, was wird neu? Unser Lebensraum wird neu. Unser Körper, unsere Psyche werden neu. Unser Innerstes wird neu. Ich habe das mal genannt. Unser Charakter ist vielleicht kein passendes Wort. Unsere innere Natur wird neu. Unsere Beziehung zu Gott wird neu. Und wir kriegen eine neue Weltordnung. Das ist noch lange nicht alles. Es ist noch lange nicht alles. Wir freuen uns, das Ergebnis einer radikalen Kürzung. Erstens, der Lebensraum wird neu. Das ist der längste Punkt. Unser Lebensraum wird neu. Da lesen wir, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Ich habe mir über diese 2 Seiten Sehnsucht und Vorgeschmack. Ein neuer Himmel und eine neue Erde, danach sehnt sich die ganze Schöpfung. Römer 8, 20 bis 22. Danach sehnt sich die ganze Schöpfung. Denn sie liegt in Wehen, beschreibt das Paulus. Sie liegt in Wehen, sie seufzt und sie ächzt und sie stöhnt unter ihrer Vergänglichkeit und all dem, was damit zusammenhängt. Die Natur, Mensch und Natur und Tiere, sie sehnen sich nach diesem neuen Lebensraum. Gott hat uns einen Vorgeschmack gegeben auf dieser alten Erde. Beim Gebetstreffen, da erzählt der Ebo manchmal, dass er die Kühe so liebt, die er auf seinem Spaziergang sieht. Wenn Helen und ich nach Liesem hochgehen und drehen uns um und sehen das Siebengebirge, liebe Leute, Alter, würde man sagen, was für eine Schau der Schöpfung Gottes. Stellt euch das Schönste vor, was ihr kennt an Landschaft und Bild und was weiß ich, Gegenstand von mir. Das ist doch nur ein ganz fader Schatten dessen, was kommt. Aber wir haben diesen Vorgeschmack. Ja? Es ist nur ein Schatten von dem, das kommt. Großartig. Es ist großartig. Johannes beschreibt uns diese neue Welt, diesen neuen Lebensraum auf seine eigene Art und Weise. Der muss das ja mit menschlichen Darstellungsmitteln erklären, weil er ja keine anderen hat. Er muss das ja mit menschlicher Sprache erklären, weil es anders nicht geht. Aber er erklärt es mit Bezug zum Wort Gottes, zum Alten Testament. Da sagt er, das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel herab. Eine wunderbare Verbindung zwischen Himmel und Erde, eine neue Verbindung. Das neue Jerusalem kommt aus dem Himmel herab, die neue Stadt. Das neue Jerusalem, ich sage das mal so, das ist mein Verständnis, ja, ist ganz beschränkt, ist das Zentrum der neuen Welt. Das neue Jerusalem ist das Zentrum der neuen Welt. So. Was sagt er jetzt? Er beschreibt die Architektur der Stadt. Habt ihr eben in der Lesung gehört? Diese Stadt hat den Grundriss eines Vierecks. Hat gleiche Länge, breite Höhe. Ist sozusagen ein Würfel. Diese Stadt ist ein Würfel, ein Kubus. Gleiche Länge, breite Höhe. 12.000 Stadien. In der Länge, in der Breite, in der Höhe. 12.000 Stadien umgerechnet, ungefähr 2.200 Kilometer. Was will er damit sagen? Was ist der höchste Berg der Erde? Der Mount Everest? Ich sag mal ganz grob, knapp an die 9.000 Meter. 8 bis 9 Kilometer. Hier stehen wir vor 2.200 Kilometern. Wenn ihr, da haben wir auch einen Vorgeschmack, wenn ihr vor einem Berg steht, zum ersten Mal ein Hochgebirge seht oder immer wieder ein Hochgebirge seht, dann denkt ihr, wow, was für eine Majestät. Wie majestätisch ist das? Wie groß ist das? Wie unnahbar scheint das? Und das will der Johannes hier ausdrücken. So groß. So majestätisch wird dieses neue Jerusalem sein. So groß, so majestätisch. Dann gibt es auch einen interessanten Bezug. Dieses neue Jerusalem ist ein Würfel. Da haben wir auch einen Vorgeschmack. Im Alten Testament, nämlich das Allerheiligste in der Stiftshütte, der innerste Raum der Stiftshütte, das Allerheiligste im Tempel, im salomonischen Tempel, also im ersten Tempel, war ein Würfel. Hatte Würfelform. Da ist die Anspielung. Das Allerheiligste ist der Raum, wo Gott gegenwärtig ist. Das ist so heilig, das ist so hochheilig. Da darf doch niemand rein. Da durfte niemand rein in das Allerheiligste, außer einmal im Jahr zum Versöhnungstag der Hohepriester zu Opferriten. Einmal im Jahr. Sonst durfte da keiner rein. So heilig, dieser Würfel drückt die Heiligkeit aus, die dieses neue Jerusalem hat. Wie höchst heilig, nicht mehr steigerbar, heilig ist diese Stadt, denn Gott wohnt selbst da. Wir wissen ja, der wohnt nicht in Häusern mit Händen gemacht, der wohnt im neuen Jerusalem, da ist er. Boah, wie heilig muss das sein. Wir haben hier auch eine tolle Zahlensymbolik. Zwölftausend Stadien, es ist die Zahl 12, die hier hervorsticht. 12, die Zahl der Perfektion, der Vollendung und der Vollkommenheit. Das ist die Zahl 12. 12.000 Stadien in Länge, Breite, Höhe ist 12 mal 1.000. Die Stadt hatte auch eine Mauer, 144 Ellen groß. Das ist 12 mal 12. Sie hatte 12 Tore mit den Namen der 12 Stämme Israels. 12 Tore mit den Namen der 12 Stämme Israels. Sie hatte 12 Grundsteine mit den Namen der 12 Apostel. Da kann man jetzt viel zu sagen. Nach meinem groben Verständnis zeigt das im neuen Jerusalem die vollständige Gemeinschaft aller Heiligen versammelt ist. Aus alttestamentlicher Zeit, aus Israel, aus neutestamentlicher Zeit. Aus alttestamentlicher Zeit, darauf weisen die Stämme Israels hin, aus neutestamentlicher Zeit, da weisen die Apostel darauf hin. Da ist die ganze alte und neutestamentliche Gemeinde, das ganze Volk, alle Geretteten, alle Überwinder, alle Erlösten, die sind da versammelt. Zwölf, vollständig, vollkommen, perfekt. Lass mich noch zwei Dinge kurz erwähnen. In dieser Stadt wird es nicht Nacht. Die Sonne ist ja nicht mehr da, die ist ja schon längst vergangen. Die Sonne ist ja nur zeitlich, auch wenn sie in unserem Erleben ganz, ganz lange scheint und hält. Sie ist zeitlich, sie ist aus Materie, aber das Licht, das in diesem neuen Jerusalem scheint, das ist ewig, da wird es keine Nacht. Es ist Gott, es ist das Lamm Gottes. Gott selbst und das Lamm Gottes sind das Licht. Wie wir uns das auch immer vorzustellen haben, können wir uns nicht vorstellen, aber sie sind die Quelle des Lichts. Und noch etwas, da steht der Baum des Lebens. Und wisst ihr, was da besonders ist? Der ist nicht bewacht. Jeder hat Zutritt. Jeder, der zum neuen Jerusalem gehört, hat Zutritt. Im ersten Paradies war das nicht so, nachdem der Mensch gesündigt hatte. Da hat Gott den Baum des Lebens im ersten Paradies in Eden von Engeln bewachen lassen. Gott sei Dank hat er das so gemacht. Denn die Gefahr hätte bestanden, dass der sündhafte Mensch ewig lebt. Gott sei Dank hat Gott diesen Baum des Lebens im ersten Paradies bewacht. Hier im neuen Jerusalem ist er unbewacht, jeder hat Zugang. Ich muss ja aufhören mit der Beschreibung des Lebensraums. Also eine perfekte, vollkommene, heilige, allerheiligste Stadt. Eine Stadt voller Pracht und Glanz. Zweitens, was wird noch neu? Wir werden körperlich und psychisch neu. Das kann man ganz schnell begreifen. Vers 4, da heißt es, und Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird keine Traurigkeit mehr geben. Keine Niedergeschlagenheit, keine Depression. Der Tod wird nicht mehr sein. Kein Leid, kein Schmerz. Und daraus schließe ich auch keine Krankheit. Liebe Leute, es gibt keine Ärzte mehr, keine Krankenhäuser mehr, keine Psychotherapeuten mehr, keine Psychiater mehr, keine Bestatter mehr, keine Friedhöfe mehr, keine Särge mehr. Die Leute werden alle arbeitslos, nein, die kriegen anders zu tun. Keine Rollstühle, keine Gehhilfen. Wunderbar. Psychische und körperliche Erneuerung. Psychisch neu, körperlich neu. Drittens. Geistlich, moralisch neu. Ein neuer Charakter, eine neue innere Natur. Auch danach sehnen wir uns. Auch danach sehnen wir uns. Auch die Menschen, die Böses tun. Sie wissen ja nicht, was sie tun. Denn das, was sie tun, führt zu Leid. Es führt zu Tod. Es führt zu Verzweiflung. Und sie merken nicht, dass es die alte Welt in ihnen ist, die das bewirkt. Wir als Christen, wir haben auch eine Sehnsucht. Man könnte ja sagen, hey, wir sind doch jetzt schon neu. Ja, das ist der Vorgeschmack. Wir sind doch jetzt schon neu. Wir sind eine neue Kreatur. Christus wohnt in uns. Und er ist bei uns alle Tage. Und wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, sagt Gott. Was soll das denn noch besser werden? Geht das noch besser? Das weiß jeder. Wir wollen ein heiliges Leben führen. Und wie oft scheitern wir? Wir wollen lieben. Und wie oft verletzen wir? Wir wollen reine Gedanken haben und wie oft ist Schmutz darin. Wir wollen brennen für Gott und für sein Evangelium und wie oft sind wir lau. Es ist eine Sehnsucht nach einem neuen Menschen, nach einem neuen Charakter. Nach einem neuen Wesen, ja, wir haben den Vorgeschmack dadurch, dass wir, als wir glaubten, den Heiligen Geist empfangen haben und der Geist Gottes in unseren Herzen wohnt. Halleluja, das ist da, das ist der neue Mensch, aber der alte kommt uns in die Quere, oft genug. Aber in der neuen Welt, da kommt er uns nicht mehr in die Quere, da gibt es das nicht mehr. Da ist alles rein. Wie drückt Johannes das in der Offenbarung aus? Das ist höchst interessant. Wie drückt er diese neue Lichtgestalt aus? Wie drückt er dieses neue Licht in unserem Herzen aus, dieses neue Innere, dieses neue Wesen? Er sagt, komm, ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Ich will dir die Braut des Lammes zeigen. Und was zeigt er ihnen? Was ist die Braut des Lammes? Wer ist die Braut des Lammes? Er führt ihn auf einen hohen Berg und zeigt ihm das neue Jerusalem. Das, beziehungsweise die Bewohner dieses neuen Jerusalem, genauer gesagt, sie sind die Braut des Lammes. Und wie beschreibt er diese Braut des Lammes? Er sagt, sie besitzt die Herrlichkeit Gottes und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichsten Edelstein. Ja, wörtlich heißt es hier mit einem Relativsatz, welche die Herrlichkeit Gottes hat und ihr Lichtglanz gleicht dem köstlichen Edelstein. Die Herrlichkeit Gottes, das ist doch nicht nur eine äußere Herrlichkeit, das ist eine innere Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit eines inneren Wesens, einer inneren Natur. Das ist die Herrlichkeit des neuen Menschen. Das ist die Herrlichkeit des Jesus Christus, der in uns wohnt. Diese Herrlichkeit, die hat dann Dominanz über alles. Die erfüllt uns dann ganz, weil der alte Mensch gar nicht mehr da ist. Die alte Welt ist überwunden. Weg ist sie. Ein neues Inneres. Vierter Punkt habe ich schon angeschnitten, eine neue Beziehung. Eine neue Beziehung zu Gott. Das wird hier so beschrieben, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Vers 3, und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Nochmal, das Zelt Gottes, die Hütte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Auch da haben wir einen Vorgeschmack. Ja? War doch schon im Alten Testament so, oder? Gott war doch unter seinem Volk Israel. Er war doch bei seinem Volk Israel, oder? Ja, natürlich. In der Feuersäule, in der Wolkensäule, in der Stiftshütte im Allerheiligsten, im Tempel im Allerheiligsten. War er da nicht unter ihnen? Ja, aber... Wisst ihr, was passierte? 2. Mose 40. Wisst ihr, was passierte, als die Stiftshütte eingeweiht wurde? Da erfüllte Gott die Stiftshütte mit seiner Gegenwart in Form einer Wolke. Und noch nicht einmal Mose, der Mann Gottes, der mit ihm sprach, sozusagen von Angesicht zu Angesicht, der durfte da rein. Er durfte gar nicht hin. Aber Gott war mitten unter ihnen, ein Vorgeschmack. Aber es bleibt diese unendliche Sehnsucht, Gott zu sehen. Und das ist jetzt im neuen Jerusalem der Fall. Da hat jeder Zutritt. Ein Vers aus der Offenbarung 21 und ich habe vergessen, wo er steht. Ist auch nicht schlimm, glaube ich. Da heißt es, ihr werdet das Angesicht des Herrn sehen. Wir können in die absolute Nähe Gottes. Alle Überwinder, alle Geretteten, alle mit Christus Jesus und ohne ihn geht gar nichts. Alle mit Christus Jesus. Wir können in die unmittelbare Nähe Gottes und können sein Angesicht sehen. Dankeschön. Ja. Was für eine neue Beziehung da deutlich wird. Wunderbar. Paulus drückt es auch aus im 2. Korinther 5, Verse 6 bis 7, wenn er sagt, ich möchte aus meinem irdischen Leib auswandern. Ja? Meine, ihr wisst, Paulus hatte eine Nähe zu Christus, er hatte eine Nähe zu Gott, eine große Nähe zu Gott, oder? Ja, er hatte diese Nähe. Aber der sagt, ich möchte, ich bin nicht daheim. Ich bin ja gar nicht daheim, ich bin noch gar nicht da. Ich will aus meinem irdischen Leib auswandern, um daheim zu sein bei dem Herrn. Da kommt diese Sehnsucht zum Ausdruck. Und in der neuen Welt, im neuen Jerusalem, auf der neuen Erde, da wird das der Fall sein. Vor Jahren, 2014, gab es auch eine Jahreslosung, natürlich, aus Psalm 73 und die hieß, Gott nahe zu sein ist mein Glück. In der neuen, im neuen Jerusalem gibt es die maximal mögliche Nähe zu Gott. Die nicht mehr steigerbare Nähe zu Gott, bei ihm, bei seinem Angesicht. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und er wird bei ihnen sein, die Hütte Gottes unter den Menschen. Aber nicht so, dass man die Hütte nicht betreten könnte. Da kann jeder rein. Das Fünfte, das ich erwähnen würde, wollte, das ganz neu wird, ist die Weltordnung. Ich habe kein besseres Wort gefunden. Und dazu lesen wir nicht in Offenbarung 21, da schon indirekt, aber viel direkter in 2. Petrus 3,13. 2. Petrus 3,13. Leute, das ist meine Sehnsucht. Poch, ich kann es euch gar nicht sagen. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Da greift er das schon auf. Das sagt Petrus, hat das hier. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde. Und jetzt kommt's. In denen Gerechtigkeit wohnt. In denen Gerechtigkeit wohnt. Was ist das für eine Sehnsucht der Menschen? Ich brauche euch das nicht zu erklären, dass diese Welt global eine Welt der Ungerechtigkeit ist. Ne? Das brauche ich nicht erklären, oder? Das weiß jeder. Das hat jeder vor Augen. Klar, es gibt im Kleinen, in Subsystemen, in kleinen Systemen, da gibt es Gerechtigkeit irgendwie, irgendwo schon. Danke, Vater, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Aber global betrachtet, die Welt seit dem Sündfall war nie gerecht, nie gerecht. Und sie wird es auch nicht werden, bis diese neue Zukunft kommt. Aber wir haben einen Vorgeschmack. Und deshalb feiern wir auch Abendmahl. Die Grundlage dieses Vorgeschmacks, die Basis dieses Vorgeschmacks, der Startpunkt ist Jesus am Kreuz. Jesus am Kreuz. Denn er hat dort die alte Welt, die in dir ist, den alten Menschen, den alten Adam, die alte Welt, die in dir ist, er hat sie dort völlig auf sich genommen und hat dafür bezahlt mit seinem Tod. Er hat die alte Welt von uns genommen, sodass die neue kommen kann. Dafür wurde Christus zerbrochen, ohne seinen Tod und natürlich auch nicht ohne seine Auferstehung. Gäbe es Offenbarung 21 nicht, könnt ihr vergessen, gäbe es nicht. Gäbe es diese neue Welt nicht. Aber so erwarten wir sie und haben einen Vorgeschmack. Wenn immer wir in Christus Jesus sind, wir sind in Christus Jesus, Wir haben einen Vorgeschmack durch die neue Natur, durch den neuen Menschen, durch das neue Wesen, das Gott uns in uns hineingepflanzt hat, durch den Heiligen Geist infolge von Glauben. Das gibt uns immer wieder. Solange wir bei Christus bleiben, gibt uns immer wieder diesen Vorgeschmack auf diese neue Welt. Und was hat Christus getan? Dadurch, dass er am Kreuz hing und für uns zerbrochen wurde und die alte Welt getötet hat? Was konnte dadurch passieren? Uns Menschen wurde der Mantel der Gerechtigkeit angezogen. Das ist der neue Mensch, das ist der Christus, der uns angezogen wurde. Und deshalb kann es eine neue, deshalb kann es eine Gerechtigkeit geben. Es gibt keine Gerechtigkeit in dieser Welt, weil die Menschen nicht gerecht sind. Das ist der Punkt. Die Menschen sind nicht gerecht. Also gibt es auch in der Welt, in dieser alten Welt keine Gerechtigkeit. Aber in der neuen Welt, da sind wir alle ganz gerecht. Und deshalb ist das eine Welt, in der Gerechtigkeit wohnt. Amen.